Deswegen bin ich hier, Herr Kochmann. Ich mache irgendwie alles falsch gerade. So, auf den ersten Blick klingt das nach einem inhaltlichen Anliegen, dass man vielleicht miteinander über Teamkommunikation spricht. Aber in mir regten sich sofort innere Alarmzeichen. Denn was ich gespürt habe, ist, ich werde jetzt eingeladen, zu retten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Coach Doc. Heute geht's mal nicht in andere Länder oder um systemische Modelle, sondern um etwas sehr Pragmatisches. Es geht um vielleicht eine der großen Ineffizienz- und Konfliktquellen in Unternehmen. Also bleibt dran. Denn was ich als Coach und Berater oft beobachte, egal ob Teams ein neues Projekt starten wollen, eine Marketingkampagne gelauncht wird oder ein Change-Prozess gestartet wird, oft wird mit großen Erwartungen und finanziell enormem Aufwand ein Projekt gestartet und kollidiert manchmal schon auf halbem Weg wegen vieler Missverständnisse und Reibereien. Ein ähnliches Phänomen in etwas anderem Gewand erleben häufig jüngere, angehende Coaches, die beispielsweise eine Klientin zum ersten Mal vor sich sehen, selbst gut vorbereitet auf das Gespräch, man ist ein bisschen aufgeregt und spürt dann schon in der ersten Sitzung, dass man als Coach unglaublichen Druck verspürt und wie wild loslegt zu arbeiten. Man meint also, man müsse dem Klienten beweisen, was man alles drauf hat, dass man natürlich verstanden hat, worum es geht und fängt jetzt also selbst an, wie ich das nenne, in dieser Sitzung zu arbeiten, während die Klientin vielleicht ganz ruhig da sitzt, sich berieseln lässt und die Ideen und Hypothesen, die der Coach nun alle rauskramt, ganz entspannt an sich abperlen lässt. Und der Coach spürt, ich bin jetzt verantwortlich, dass die Probleme des Klienten gelöst werden, sonst habe ich versagt. Was haben diese Beispiele aus dem Teamprojekt und dem Coaching gemeinsam? Genau darum geht's in dieser Episode. So unterschiedlich die beiden Settings, Coaching und Teamprojekt oder Meeting, Koordination jetzt sind, so gemeinsam ist ihnen offenbar ein Phänomen, was ich erstmal beschreiben würde als intransparente Erwartung und Zieldimension. Das kann nun ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann an den Persönlichkeiten liegen. Das kann an gewissen inneren Antreibern liegen, die Menschen verspüren, dass sie es dem anderen besonders recht machen möchten. Was auch immer die Ursachen sind, es gibt ein Instrument oder es gibt ein Modell, was ich heute vorstellen möchte. Das kommt aus der Transaktionsanalyse und das nennt man Vertragsarbeit. Und dieser etwas bürokratisch klingende Begriff, den muss man natürlich jetzt erstmal erklären. Also in der Transaktionsanalyse, ich kürze das erstmal ab TA, also in der TA meint man mit Vertragsarbeit nicht etwa im juristischen Sinne das Erstellen umfangreicher Dokumente, also klassischer Verträge, sondern schlichtweg ein transparentes, offenes und ehrliches Aussprechen von Zielen, von Erwartungen und Wünschen an die Zusammenarbeit. Oder auch eben von Befürchtungen und persönlichen Befindlichkeiten hinsichtlich des Themas, bevor man sich im Detail oder der Hektik eines Projektes verliert. Ich bringe euch mal ein paar Beispiele. Vor kurzem war ich bei einem mittelständischen Unternehmen in Asien dabei als Berater und habe beobachtet eine Zusammenarbeit zwischen den deutschen Kolleginnen und Kollegen und den asiatischen Kollegen. Die läuft seit vielen Jahren, sie läuft überwiegend virtuell und an diesem Tag zumindest deutlich spürbar auf Hochtouren. Die Teams standen unter gewaltigem Zeitdruck. Das Projekt, ein neues Projekt, fing gerade an. Und was ich erlebte, war typisch. Noch bevor das Online-Meeting richtig begonnen hatte, sprangen alle sofort in die Inhalte. Jeder wollte liefern. PowerPoints, Status-Updates und To-Do-Listen. Und gleichzeitig merkte man, es waren alle angespannt, unsicher und wollten nichts falsch machen, aber niemand sprach drüber. Und dann stoppte ich die Gruppe in einer Pause und fragte, sag mal, bevor ihr gleich loslegt, wisst ihr eigentlich, was ihr voneinander, also auch von den Kollegen auf der anderen Seite, hier in dem Fall in Deutschland, ich saß in Asien, was ihr eigentlich von den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland erwartet und was ihr hier untereinander in diesem Raum von euch untereinander erwartet, wenn es um dieses Projekt geht? Welche Rolle hat denn jeder? Und was bräuchtet ihr, damit die Zusammenarbeit gut gelingt? Und erst war komplette Stille und dann passierte was ganz Entscheidendes. in der Pause noch begannen die Kolleginnen und Kollegen aus Asien untereinander sich zu erzählen von ihren Sorgen, von dem Zeitdruck, den sie gerade erleben und von den Erwartungen an die Deutschen auf der anderen Seite in diesem Online-Call. Und dann sprachen sie auch darüber, was ihnen helfen würde, um sich sicherer zu fühlen und das Projekt viel besser zu verstehen. Ja, und genau das haben wir dann, als das Meeting wieder losging, transparent gemacht. Das heißt, es wurde dann ausgesprochen, dass es vielleicht, bevor wir weiter in die Details und in die Fakten gehen, genau sich vielleicht mal 20 Minuten genommen wird, um individuell eine nach dem anderen einmal die Erwartungen an das Projekt, die eigene Rolle und die Wünsche an die Kolleginnen und Kollegen zu formulieren. Dafür sich Zeit zu nehmen, 20 Minuten, das war für viele ganz ungewohnt. Aber sie haben hinterher auch rückgemeldet, das war zentral und sie waren sehr dankbar, da einen Hinweis zu bekommen, denn das haben sie so in dieser Sorgfalt noch nie zu Beginn eines Projektes gemacht. Dann mag ich euch mal ein zweites Beispiel geben, jetzt aus dem Umfeld Coaching. Eine Klientin kam zu mir ins Erstgespräch, Mitte 30, sehr engagierte Persönlichkeit, mittelständisches Unternehmen. Sie wirkte an dem Tag etwas erschöpft, fast resignierend und sagte sinngemäß etwas wie: Ich brauche jemanden, der mir jetzt sagt, wie ich mit meinem Team umgehen soll und deswegen bin ich hier, Herr Kochmann. Ich mache irgendwie alles falsch gerade. So, auf den ersten Blick klingt das nach einem inhaltlichen Anliegen, dass man vielleicht miteinander über Teamkommunikation spricht. Aber in mir regten sich sofort innere Alarmzeichen, denn was ich gespürt habe, ist, ich werde jetzt eingeladen, zu retten. Ja, sie erwartete von mir, dass ich ihr sage, was richtig ist. Also ein klassischer Moment, in dem ein sogenannter psychologischer Vertrag im Raum stand. Also auf der verbalen Ebene ausgesprochen, sagen sie mir das, und unsichtbar, aber sehr wirkungsvoll war da drin die Botschaft: Du sagst mir, was ich tun soll, ich gehorche und wenn es nicht klappt, dann bist du schuld. Also, wenn ich als Coach unbewusst auf so einen Moment einsteige, lande ich sofort in der Retterrolle und das ist eben keine Augenhöhe mehr, die wir aber als Coaches brauchen. Ja, und wenn wir uns das transaktionsanalytisch anschauen, dann hat sie eine Botschaft aus dem Kind-Ich-Zustand an mich gesendet und ich habe es als aus dem Eltern-Ich wahrgenommen. Ich fühlte angetriggert, also mein fürsorgliches, um es mit dem Funktionsmodell zu hinterlegen, aus dem fürsorglichen Eltern-Ich jetzt zu antworten. Und das ist genau eben, was ich meine, dann keine Augenhöhe mehr. Also die Intervention, die es jetzt bräuchte oder die ich jetzt gesetzt habe, war eben, sie ins Erwachsenen-Ich zu bringen. Und deswegen habe ich dann gefragt: Was erwarten Sie von mir jetzt ganz konkret? Was glauben Sie, ist meine Aufgabe in Ihrer Entwicklung? Und da schaute sie mich ganz überrascht an und sagte: Naja, ich dachte, Sie helfen mir, dass ich jetzt hier die richtigen Entscheidungen treffe und mit meinem Team vielleicht besser kommuniziere. Ja, und da war er wieder, der psychologische Vertrag. Er war nicht ausgesprochen, aber er hatte eben das Potenzial, das ganze Coaching zu verzerren und mich weiter in dieser elterlichen, fürsorglichen, rettenden Position zu behalten. Und wieder ging es dann darum, sie ins Erwachsenen-Ich zu bringen, um es transaktionsanalytisch zu sagen. Und daraufhin habe ich eher, um sie eben genau ins Denken und in die Entscheidungshoheit zu bringen, gesagt: Ich biete Ihnen Folgendes an. Ich kann Ihnen neue Perspektiven anbieten, mit Ihnen sortieren, was im Team passiert, wie es Ihnen geht, was vielleicht die anderen denken und dann zu priorisieren. Aber die Entscheidungen treffen Sie selbst. Und die Verantwortung bleibt bei Ihnen und ist nicht unbedingt bei mir. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie das hören? Und wieder war sie im Moment etwas still. Ich habe gemerkt, dass es diesen Ich-Zustandswechsel gab. Also sie war wirklich jetzt ins Denken gekommen, war aus dem Klagemodus raus, aber sagte möglicherweise zum Teil, weil sie eben auch da in diesem Moment sehr hilflos und angepasst war, dann: Ja, okay, machen wir mal. Aber ich habe gespürt, es ist noch nicht ganz voll da, die Verantwortung für dieses Tun, aber wir sind jetzt zumindest auf dem richtigen Weg. So, jetzt zurück zur Frage, was ja auch in diesem Team-Beispiel vorhin das Phänomen war, was ist jetzt hier nämlich eigentlich klar geworden? Mir wurde in diesem Moment eben wieder klar, dass wir zuerst die Beziehung und die Rollen klären müssen, bevor wir in der Sache über irgendwelche Ziele im Team und die eigentlichen Details sprechen. Und erst nach Klärung dieser Beziehung, der Erwartung aneinander und unserer Rollen untereinander, konnten wir gemeinsam dann ein echtes Anliegen formulieren. Und das war dann im Sinne von, ich möchte lernen, meine Verantwortung bewusst zu übernehmen, klarer zu führen, ohne mich selbst zu überfordern. Und das kommt dann auch dem Team zugute. Das war ihr eigener Satz, den wir dann in dieser ersten Sitzung miteinander auch richtig schriftlich herausgearbeitet hatten. Und was ihr dann richtig wie ein Stein vom Herzen fiel, dass das so formuliert wurde. Und damit begann dann das eigentliche Coaching. Was ihr merkt ist, Vertragsarbeit ist jetzt nicht Bürokratie. Sie ist auch nicht zack, zack, schnell mal ein Ziel formulieren und fertig, sondern Vertragsarbeit ist ein klärender Moment, der sich ein paar Minuten hinzieht und sich auch hinziehen sollte, der nämlich eben Menschen in sehr unterschiedlichen Befindlichkeiten und Ich-Zuständen und inneren Zwängen erstmal befreien soll aus diesen Zwängen, um sich bewusst zu machen, wo sie stehen, was sie erreichen wollen und was sie dafür von anderen brauchen. Also, es gibt drei Ebenen, die zu klären sind. Einmal die Sachebene. Worum geht es? Was soll am Ende sichtbar anders sein? Zweitens die Verhaltensebene. Welche Schritte, welche Zuständigkeiten und Rollen braucht es jetzt dafür und was konkret tun wir? Und die Beziehungsebene. Was erwarten wir voneinander? Was kann ich als Coach oder in meiner jeweiligen Rolle leisten und was nicht? Und welche Verantwortung liegt auch beim Gegenüber, bei der Klientin oder beim Klienten? Und genau auf dieser dritten Ebene entstehen diese psychologischen Verträge. Nochmal, das sind die, die verbal ganz anders klingen, als sie dann psychologisch wirken. Und diese psychologischen Verträge, also die Transaktionen auf der psychologischen Ebene, sind immer stärker als die verbalen. Wir richten uns immer nach dem unausgesprochenen, aber im Bauch empfundenen Gefühl, was entsteht. Und das ist gar nicht bös gemeint, eben nur sehr wirksam, aber meist sehr dysfunktional, führt zu Ärger, zu Überforderung oder zu Druck, wenn man sie nicht sichtbar macht. Vertragsarbeit heißt deswegen kurz gesagt alles auf den Tisch. Keine Hidden Agenda. Keine stillen Hoffnungen, sondern ausgesprochene. Keine verdeckten Erwartungen, sondern explizit formulierte. Ja, und man kann sich nun fragen, warum Teams eigentlich diese Klärung so oft auslassen. Das kann ich euch sagen aus meiner Erfahrung, weil wir permanent glauben, dass diese Klarheit Zeit kostet, dass das eine Zeitverschwendung wäre, dass man sich doch lang genug kennen würde, dass wir doch wissen, wie wir ticken und das müsse man doch noch nicht jedes Mal machen. Auch vielleicht, weil wir uns schämen, Erwartungen auszusprechen, weil wir spüren, dass vielleicht das Gegenüber ganz andere Erwartungen hat als wir und dann so ein latenter Konflikt da ist. Also, weil es insgesamt bequemer erscheint, einfach mal loszuarbeiten und später würde man ja schon improvisieren können. Aber auch das ist was, könnt ihr ja mal reflektieren, wie es in eurem Unternehmensalltag ist, erlebe ich zumindest immer wieder, die 10 Minuten gute Vertragsarbeit erspart Wochen von Konflikten. Und für Coaches gilt genau das Gleiche, nicht sofort loslegen und nicht so tun, als ob man verstanden hätte, weil man einen guten Eindruck machen, weil man professionell rüberkommen möchte, sondern durchaus sich Zeit zu nehmen und fragt euren Bauch, fragt das Bauchgefühl, wie klar ist euch wirklich, was passiert? In welchem Ich-Zustand werdet ihr angetriggert? Fangt ihr an zu arbeiten? Fangt ihr an, in Konkurrenz zu gehen? Vielleicht ist da auch eine ganz andere Dynamik noch drin. Und bevor die nicht geklärt ist, ist eigentlich ein sauberer Coaching-Prozess kaum möglich. Literaturtipp. Mein Literaturtipp heute, das Thema und die Denkschule ist jetzt hier in dieser Episode ja schon genannt. Es geht um die Transaktionsanalyse und da gibt es ein wirklich hervorragendes Buch. Das heißt Ressourcenorientierte Transaktionsanalyse, geschrieben von meiner lieben Kollegin Bertine Kessel, Hanne Reck und Dirt Werres. In der dritten Auflage mittlerweile schon bei Vandenhoek und Ruprecht erschienen. Knapp 280 Seiten. Ich würde sagen, eins der moderneren Versionen von TA-Büchern, die sich eben nicht nur mit den alten Konzepten von Eric Byrne beschäftigt, sondern sie wirklich im 21. Jahrhundert umsetzbar macht. Sehr zu empfehlen, ressourcenorientierte Transaktionsanalyse, mein Buchtipp für diese Woche. So, zusammenfassend ein paar Dinge und Kernsätze, die ich hoffe, dass Sie vielleicht als Key Takeaways heute mitgenommen werden könnten. Erstens, kläre zuerst, wofür du überhaupt beauftragt wirst, nicht, was du glaubst, tun zu müssen. Zweitens, frag explizit nach Erwartungen an deine Rolle und was du tun sollst. Das entlarvt diese psychologischen Transaktionen, die auf der unbewussten Ebene euch in irgendeine Richtung verführen, also fast manipulativ wirken. Es geht um Transparenz und keine psychologischen Verträge einzugehen. Drittens, sprich auch aus, was du nicht übernimmst. Das ist nicht unbedingt ein Mangel an Hilfsbereitschaft, sondern im Zweifelsfall sehr professionell und hilft, dass Arbeit vielleicht bei anderen viel besser aufgehoben wäre. Und denk dran, Vertragsarbeit ist keine einmalige Sache. Man darf und sollte Verträge, Erwartungen immer mal wieder auf Gültigkeit überprüfen und gegebenenfalls im laufenden Prozess anpassen. Dieses Anpassen von Erwartungen nennt man dann im Englischen Recontracting, im Deutschen eben die Anpassung eines ehemals geschlossenen Vertrages. Ihr merkt, gute Beratung ist also keine Magie, sondern entsteht aus einer guten Balance aus Beziehungsarbeit, einer Klarheit, worum es geht, und geteilter Verantwortung. Es geht eben darum, wirklich darauf zu achten, dass Dinge gleich gut aufgesetzt werden, wenn sie erfolgreich werden sollen. Seien es Projekte in Teams oder seien es Coaching und Beratungsbeziehung zu Klienten. Um es mit dem Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe zu sagen, wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen irgendwie dann nicht zu Rande. Oder neuzeitlicher ausgedrückt, sag mir, wie ein Projekt beginnt und ich sag dir, wie es endet. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs nächste Mal, sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Wie hat euch diese Episode gefallen? Ich freue mich auf ein Feedback, auf eure Kommentare, auf Spotify, hier in den Shownotes oder direkt per E-Mail. Schreibt mir einfach eine Nachricht an kochmann@reflacta.com. Ich freue mich und antworte garantiert.